Eifersucht, der Wachhund der Liebe oder der Liebeskiller?
Die Paarflüsterei, das Liebesleben der anderen. Wir erzählen euch wahre Geschichten.
Mit Frau Liebe und den Villas. Alle Fälle sind echte Geschichten. Wir haben uns aber aus Schutz der Klienten erlaubt, Handlungen und Charaktere so abzuwandeln, dass niemand in seinen Persönlichkeitsrechten verletzt wird.
Ihr könnt euch diesen Podcast anhören, einfach nur zur Unterhaltung oder auch, um für euch Dinge rauszuziehen, die eure eigene Beziehung betreffen. Denn ihr werdet in jeder Folge Parallelen zu euch finden. Der Schmerz der Eifersucht ist deshalb so bitter, weil die Eitelkeit sich gegen ihn sträubt. Nicht von mir. Ein Zitat von Stendhal, ein französischer Schriftsteller. Vielleicht heißt er auch Stendhal. Stendhal.
So, ich sage jetzt mal ganz kurz, einfach nur, ich finde Eifersucht scheiße.
Ich nicht.
Das nervt.
Ich finde, ein bisschen Eifersucht gehört dazu, sonst ist dir dein Partner ja auch egal, ne? Also ein bisschen Eifersucht, bin ich der Meinung, ist der Wachhund der Liebe. Ein bisschen.
Aber wo ist die Grenze? Und was ist schon normal, also an Eifersucht? Ich habe ungefähr 500, 600, vielleicht 700 Sitzungen pro Jahr mit Klienten in meiner Praxis. Und die Frage höre ich ganz oft, sind wir da normal?
Sind denn deine Klienten normal?
Stefanie Stahl sagt ja normal gestört. Ja. Ich nenne es anders. Ich sage immer, die Menschen, die zu mir kommen, sind schon 15 Schritte weiter als die Verrückten, die draußen rumlaufen, weil die haben nämlich ein Problembewusstsein. Also so sehe ich das.
Okay.
So, ihr Lieben, heute erzählen wir euch die wahre Geschichte von Felix, damals Anfang 30, und Katharina, gleiches Alter. Sie, die Katharina, kommt zu mir in die Praxis, weil sie ihrem Felix nicht vertrauen kann. Und das hat eine Geschichte.
Eine exemplarische Szene aus Katharinas und Felix Leben.
Die beiden wohnen seit 3 Jahren zusammen. Es ist Donnerstagabend. Felix und Katharina sind nach der Arbeit beide zu Hause. Sie hat eingekauft und gekocht, er ist im Vertrieb bei einem großen Autohersteller und Katharina hat sich gerade mit einem eigenen Friseursalon selbstständig gemacht. Beide haben gut zu tun, sind abends auch oft einfach fertig vom Job und sitzen an diesem Abend gemeinsam am Küchentisch. Ein Kerzle brennt ganz gemütlich, als sein Handy piept und er sagt:
Du Schatz, ich treffe mich jetzt heute Abend noch mit dem Tom.
Sie will gerade die Spülmaschine einräumen und knallt den Teller Vollgas auf den Tisch. Aha, ich habe jetzt hier gekocht und alles und jetzt lässt du mich hier einfach sitzen. Das ist ja ganz toll.
Und er sagt so, Babe, es regt dich nicht so auf. Der Tom, also sein Kumpel, der hat gerade erst geschrieben.
Und sie so, ja, und über was redet ihr?
Nee, keine Ahnung, sagt er, über Gott und die Welt natürlich.
Ja, über andere Frauen. Deswegen fragst du mich auch nicht, ob ich mit will.
Nee, er ist mein Freund. Ich will mich einfach nur mit ihm treffen.
Das hast du damals auch gesagt und dann hast du mich mit dieser Schlampe betrogen.
Du, wie oft willst du mir das jetzt noch vorhalten, ne? Du gehst mir so auf die Nerven.
Die Tür knallt und Felix geht. Katharina sitzt vor den leeren Tellern am Küchentisch und schreibt ihrer Freundin.
Felix ist so ein Arsch. Gehen wir aus?
Gefragt, getan, ausgegangen. An diesem Abend kommt Felix nach 2 Stunden wieder heim, weil ihm tut nämlich der Streit leid und irgendwie kann er seine Freundin auch verstehen, plötzlich.
Genau, und wer ist nicht da? Die Katharina. Und die hat aus Protest auch noch das Geschirr auf dem Tisch stehen lassen. Und sie kommt in dieser Nacht so um 2 angetrunken nach Hause mit einer Errungenschaft im Handy, der Nummer von Andreas, den sie beim Feiern kennengelernt hat.
Und so geht es in dieser Beziehung immer und immer wieder. Er macht irgendwas ohne sie, sie ist eifersüchtig. Dann setzt sie mit irgendeiner Aktion dem Ganzen noch die Krone auf und reden. Tun die beiden darüber leider nicht, bis es völlig eskaliert und Katharina bei mir in der Praxis landet. Felix lerne ich dann übrigens später auch noch kennen.
Genau, und bis dahin hat die Katharina aber nicht nur unzählige Male Felix' Handy heimlich durchsucht, sondern ist auch noch auf ganz andere, und zwar wirklich wilde Ideen gekommen.
Wirklich wilde Ideen. Eifersucht macht erfinderisch.
Und wie? Und davon erzählen wir euch gleich. Aber erstmal schauen wir uns an, was ist denn das eigentlich?
Diese Eifersucht.
Dieses doofe Gefühl, das dich überkommt, die Angst, die Liebe zu verlieren, weil sie dir durch eine andere Person weggenommen wird. Du reagierst vielleicht mit einer Szene oder mit Vorwürfen. Du machst dich, ehrlich gesagt, ein bisschen zum Horst. Oder du reagierst mit Traurigkeit und fühlst dich klein und total hilflos.
Es gibt unzählige wissenschaftliche Studien dazu, aber eigentlich wissen wir das auch, dass es Eifersucht auch schon unter Kindern gibt. Also ungefähr so ab einem halben Jahr können nämlich Babys schon ganz schön eifersüchtig auf ihre Geschwister werden. Die Jüngeren natürlich, die Älteren auf die Jüngeren, die scheinbar mehr Zuneigung bekommen.
Genau, 98% aller Menschen empfinden in ihrem Leben mindestens einmal sehr extreme Eifersucht und sind überfordert mit diesem Gefühl. Ich hatte das auch schon, klar.
Ich auch. Du hast in einem Busch gesessen.
Ich habe mal in meinem Busch.
Was?
Erzähl.
Das will ich wissen.
Komm mal, Hosen runter.
Das war meine erste Freundin und die war dann mal 2 Wochen weg und hat irgendeinen Surflehrer kennengelernt und der hat sie besucht, hat sie mir erzählt. Und dann kam der Surflehrer zu Besuch und ich.
Ihr wart noch zusammen?
Wir waren zusammen. Ne?
Oh, wow.
Und also sie hat ja mit dem nichts gehabt. Ne? Aber sie saß, auf jeden Fall hat sie, der sie dann besucht und ich war so eifersüchtig, dass ich im Busch gesessen bin.
Es war so eine Reihenhaussiedlung,
ehrlich?
Hast du mir mal erzählt.
Ja, genau.
Nein, ich brech ab.
Wirklich. Das hat mich aufgefressen.
Und dann
Wirklich.
Hast du da im Busch gesessen?
Ich konnte gar nicht anders.
Und dann hast du was beobachtet?
Gar nichts. Ich habe ins Wohnzimmer reingeschaut und die saßen auf der Couch und haben sich unterhalten. Das war's.
Und was hast du dann gemacht?
Dann bin ich wieder heimgegangen.
Nach wie vielen Stunden?
Weiß ich nicht, keine Ahnung. Es hat dann auch noch zu regnen angefangen. Und es war blöd. Und ich fand es natürlich auch doof, dass ich das gemacht habe. Ich habe mich so blöd gefühlt, aber ich konnte es tatsächlich nicht ändern. Ich war damals noch recht jung, aber es war wirklich, wirklich für mich eine zwingende Geschichte. Mhm. Wirklich krass, gell?
Ich war auch mal sehr eifersüchtig. Die erste Geschichte, die mir sofort in den Kopf schießt, da war ich auch noch sehr jung. Es war mein erster Freund und dann war irgendwann so hin und her und dann haben wir uns getrennt und haben lange in der Zeit nichts voneinander gehört. Und ich wusste, dass er an diesem Wochenende zu Hause ist und habe mich, ich hatte damals gerade einen Führerschein und so einen kleinen Fiat Panda und habe mich mit meinem sehr auffälligen roten Fiat Panda vor seine Haustür gestellt und habe gewartet und gewartet. Und da kam er dann mit seiner neuen Freundin Hand in Hand und die sind halt in dieses Gebäude gegangen und ich saß da und ich weiß noch, ich habe Rotz und Wasser geweint. Ich erinnere mich noch genau, ich hatte nicht mal ein Autoradio, ich hatte so ein Ghetto-Blaster noch im Auto und da habe ich dann noch irgendwie so I Will Always Love You von Whitney Houston gehört. Das war irgendwie, wir waren mal in einem Kinofilm, als wir uns kennengelernt haben und es war fürchterlich. Auf jeden Fall habe ich diese halbe Nacht da auch vor dieser Haustür verbracht, um dann zu sehen, er hat eine neue Freundin. Naja, klar.
Ich erzähle euch jetzt mal, was ich so beobachtet habe für mich als verschiedene Eifersuchtstypen, die ich auch so in der Praxis habe. Und wenn du fragst, wozu ich mich zähle, naja, das ist natürlich meine Eigenwahrnehmung, aber ich glaube, die ist in dem Fall nicht so daneben. Also ich würde sagen, ich gehöre zu den Menschen, die eher eifersüchtig sind, wenn sie begründet ist. Also begründet wäre, wenn ich wirklich ein Misstrauen hätte. Ja, also dann würde ich mir Gedanken machen. Also ich bin da nicht frei von. Ich halte begründete Eifersucht übrigens für normal. Also manchmal sind ja Menschen bei mir in der Praxis, die sagen, also ich hätte meinem Mann oder meiner Frau blind vertraut. Und ich bin der Meinung, ein gesundes Misstrauen ist auch ein Vertrauen. Aber ein blindes Vertrauen, das finde ich fast schon so ein bisschen in der heutigen Zeit naiv. Das ist wie wenn ich jemanden 3 Millionen gebe und sage, legen Sie die mal für mich an. Also das finde ich jetzt nicht unbedingt eine Tugend, sondern ich denke, da gibt es sowas dazwischen. Und das ist so begründete Eifersucht und dazu würde ich mich zählen. Und wenn ihr noch die anderen wissen wollt, kurz, auf die kommen wir sicher nachher auch noch. Es gibt die unbegründete Eifersucht, das ist einfach ein schlechtes Selbstwertgefühl. Ich bin nicht so viel wert, ich vergleiche mich mit anderen, ich mache mir Gedanken, so ein Kopfkino, wo ist der andere jetzt? Und wahrscheinlich wird er eine treffen, die ist viel schöner, schlanker, toller, was weiß ich, finde ich ja schwierig. Und dann gibt es auch eine erlernte Eifersucht. Also ist meine Meinung. Und zwar habe ich schlechte Erfahrungen gemacht, vielleicht in der Vorbeziehung. Vielleicht habe ich es auch bei meinen Eltern gelernt. Alles das ist möglich. Und es sind Menschen, die wenig Selbstwirksamkeit haben.
Hm, klar.
Ja, die sich schwer tun, rauszukommen. Und dann gibt's noch so die pathologische, die gibt's übrigens oft auch mit Alkoholsyndrom zum Beispiel, ja, die sind ganz oft wirklich, also das, da spricht man dann auch von Störung oder von krank, also pathologische Eifersucht gibt's natürlich auch. Also braucht's gar keinen Auslöser oder so. Das sind so die vier, sag ich mal, Richtungen, die ich in meiner Praxis beobachtet habe.
Also Eifersucht, was steckt jetzt da dahinter? Ich denke, es gibt immer eine Vorgeschichte in irgendeiner Form. Und zwar deine eigene Vorgeschichte.
Ja, und da sind wir wieder beim Thema Kindheit. Was habe ich gelernt? Wie bin ich sozialisiert? Vielleicht habe ich zu viel oder zu wenig Liebe bekommen. Besonders stark ist die Eifersucht auch bei Menschen, die in ihrer Kindheit einfach wenig Aufmerksamkeit, wenig Zuneigung, Liebe erfahren haben, ja, und die ihren Partner vielleicht am Ende noch attraktiver finden als sich selbst, also immer wieder bei dem schlechten Selbstwertgefühl, ne? Und ich habe auch festgestellt, dass Männer und Frauen ein bisschen anders mit diesem Thema umgehen.
Erzähl, das ist interessant.
Ja, Männer sind oft eifersüchtig auf den Sex, den die Frau mit einem anderen Mann hat, hingegen die Frauen bei der emotionalen Untreue viel, viel mehr reagieren oder und viel früher, eifersüchtiger sind. Reagieren. Ja, für die fängt das nämlich viel, viel früher an, dass da die roten Lichter angehen.
Ich habe mal irgendwo gelesen, dass Männer eher eifersüchtig reagieren, wenn sie mit besonders schönen oder intelligenten Frauen zusammen sind und Frauen, wenn der Partner sehr reich ist. Stimmt es denn?
Ich habe gerade bei dem Kollegen im Podcast die Sache mit der Liebe gehört, dass der Geldbeutel des Mannes ab 30 wichtiger ist und die Frauen immer jünger werden. So in etwa war das. Also da habe ich mir so gedacht, aha, okay, bisschen Klischee, aber mag ja sein.
Dann stimmt
also,
das quasi.
Also ich kann nur sagen, aus meiner Erfahrung der 20 Jahre Praxis ist, dass es eigentlich egal ist, es kommt immer ein bisschen auf die Paarkonstellation an.
Also sagen wir, es kommt zu 70% auf Paarkonstellationen an und 30% auf Geldbeutel und Jung.
Ah ja,
gut. Irgendwie so.
Ein bisschen platti, aber so. Gut, lass uns jetzt mal so stehen.
Es ist jetzt keine wissenschaftliche Studie, aber ja. So unser Gefühl oder ja. Dein Gefühl auch, oder? Die erste Sitzung.
Es ist die Katharina, die mich zuerst kontaktiert und auch alleine in die Praxis kommt, im Jogginganzug, weil sie zu mir gejoggt ist. Ja, das hatte ich so auch noch nicht, glaube ich. Aber egal. Und sie bringt es auch gleich auf den Punkt. Mein Freund sagt, ich sei zu eifersüchtig. Aber das bin ich nur, weil er mich schon mal betrogen hat.
Okay.
Und sie erzählt von den wunderschönen Anfängen ihrer Beziehung, wie sie sich durch Zufall in der Deutschen Bahn kennengelernt haben.
Ja, durch die Verspätung der Deutschen Bahn, weil beide nämlich auf einem Bahnhof gestrandet sind und so ins Gespräch gekommen
genau,
sind.
Genau, es ist gar nicht so schlecht, weil alle schreiben immer, wie schlecht die Bahn ist. Es ist ganz gut, wenn die mal Verspätung
hat. Schicksal.
Schicksal. Die beiden haben sich wieder getroffen und wieder, also nach diesem Deutschen Bahn-Erlebnis und sind dann irgendwann ein Paar geworden. Aber es war Felix, der ständig, so schildert es die Katharina, Andrea, ohne Absprache, Dinge unternommen hat, ja, also so Dinge, so hat sie es auch gesagt, mit seinen Freunden. Ein Wochenende mal hier, ein Treffen mal da. Er hat sie wenig eingebunden und dann, so stellte sich im Nachgang heraus, waren auch oft andere Mädels am Start.
Genau. Und sie hat dann mitbekommen, wie seine Jungs über die sogenannten geilen Tussis, die man aufgerissen habe, geprahlt haben.
Genau. Und da waren es beide so Ende 20 in der Zeit. Jedenfalls ist die Katharina daraufhin eifersüchtig und klammernd geworden und hat jedes Mal, wenn er mit seinen Jungs irgendwie was machen wollte, so eine Riesenszene gemacht.
Und das hatte zur Folge, dass er sich von ihr getrennt hat.
Es war ihm irgendwann zu viel.
Genau. Mhm. Und da haben beide aber noch nicht zusammen gewohnt übrigens, ne?
Waren ihre Szenen denn begründet? Hat der Felix bei diesem ganzen Mädelsangebandel da mitgemacht?
Ja, scheinbar schon. Also vor allem die Sorge war ja auch, dass die Jungs auf ihn einen schlechten Einfluss haben. Das ist ja ganz oft so, dass die Frauen sagen, der hat dann da so Freunde und die sind alle Singles und ne, und die führen ihn dann auf den falschen Pfad.
Das klingt so danach, als hätte sich das Ganze aber auch ein bisschen hochgespielt. Er geht weg, meint es gar nicht so böse, sie kriegt irgendwelche Mädelstories mit, macht eine Szene, er fühlt sich eingeengt und denkt sich, jetzt erst recht, jetzt krache ich nochmal raus. Ich kann das schon nachvollziehen. Beide sind so Ende 20, eine klammernde Freundin macht sich da einfach nicht so attraktiv in der Zeit. Mhm. Weißt du?
Was hätte sie machen sollen?
Naja, ich würde sagen, das Gespräch suchen, ne? Also ich persönlich finde grundsätzlich, wenn man so eifersüchtig ist, aber vielleicht habe ich, auch weil ich das da in meinem Busch erlebt habe.
Das ist die Story, da werde ich heute Nacht von träumen. Wie genial also ist Markus im brennenden Busch?
Also ich finde, wenn es was gibt, was unattraktiv ist, dann ist es eifersüchtig sein. Das muss ich jetzt mal ganz ehrlich sagen. Genau. Ja, ein bisschen ist es süß, wie du auch sagst, Spatzel, so ein bisschen eifersüchtig kann man schon mal sein.
Aber
oder?
Eigentlich hast du gesagt, du findest es scheiße. Aber nein. Eingangs hast du gesagt, du findest es scheiße, aber nur weil du dich selbst im Busch gesehen hast, oder?
Der Punkt, ja genau, wirklich, ja, so ist es. Aber der Punkt ist doch der, wie hoch ist da die Dosis? Wenn jemand mal fragt, was machst du denn da? Und das kann man auch sogar nett sagen. Triffst du dich mit Frauen da? Und da kann man lächeln und kann sagen, muss ich jetzt schon mal stellen, die Frage. Das kann schon mal sein. Dann ist das nett. Dann ist das überhaupt kein Ding. Aber das, was ja hier passiert, ist ja eine echte Eifersucht mit einer negativen Emotion. Und das finde ich schwierig.
Also, was hätten sie machen sollen, reden? Hätte sie sagen sollen, womit sie ein Problem hat? Jetzt sind die beide natürlich Ende 20.
Nee, man kann
aber
da noch nicht so.
Ende 20 ist jetzt naja, auch nicht
doch.
16.
Ja,
ne?
Doch. Ja, du hast recht. Anfang 20 noch nicht, Ende 20 wahrscheinlich schon.
Könnte man schon was sagen.
Aber Menschen reden oft nicht miteinander. Warum reden wir Menschen nicht? Warum sagen wir nicht einfach, was wir finden, Andrea?
Ich weiß es nicht. Ich stelle immer wieder fest, der Hauptgrund, warum Menschen nicht miteinander reden, ist das Vermeiden von Konflikten oder die Angst, sich dem anderen zuzumuten. Ich meine, das Ganze fußt ja ganz woanders, verstehst du?
Ja, ja.
Das fußt ja nicht, weil der da einmal irgendwo weggeht oder so, sondern da ist ja das Vertrauen, irgendwas stimmt da ja nicht.
Du meinst, mit dem sich dem anderen zuzumuten, dann weiß der, wer ich wirklich bin und dann bin ich
und
vielleicht nicht
Ängste.
Mehr attraktiv.
Ja, und vor allem meine Ängste oder Sorgen. Die Leute haben Angst, verurteilt zu werden und nicht mehr gemocht oder geliebt zu werden und zeigen sich häufig anders, als sie eigentlich im tiefsten Inneren sind. Das ist meine Erfahrung, weil es gibt ja gar keinen Grund, warum ich nicht mit meinem Partner reden kann. Also ich meine, wenn ich mit meinem Partner nicht reden kann, ja mit wem denn sonst?
Aber wenn ich am Anfang einer Beziehung bin, ist mein Partner ja nicht mein Partner.
Nein, richtig, da ist es
also,
noch
und
anders.
Wenn ich ganz jung bin, ist mein Partner auch nicht mein Partner. Als wäre ich jetzt, keine Ahnung, 5 Jahre mit jemandem zusammen, über 40, ist glaube ich auch was anderes. Als
aber ich habe schon festgestellt, dass es um Vertrauen geht. Und Vertrauen ist ja was Markus. Erstmal wachsen muss. Vertrauen hat man ja nicht gleich von der ersten Sekunde an, weil man den anderen Menschen noch gar nicht kennt. Du musst also erstmal einen bestimmten Kenntnisstand des anderen erhalten, um dem vertrauen zu können, weil dann weißt du erst, was der andere für ein Mensch ist. Und dementsprechend dauert es ein bisschen. Am Anfang ist noch viel, viel mehr Eifersucht dabei und erst mit großem Vertrauen kann das dann einfach zurückgehen. Und das ist ja das, was eigentlich das Ziel ist. Ja.
Zurück zu unserem Pärchen und ein Zeitsprung. Gleich am Anfang ihrer Beziehung, also nochmal ganz kurz zurückgespult, trennt sich der Felix, weil es ihm einfach too much und zu eng und sie zu eifersüchtig wird. Katharina ist am Boden zerstört, isst eine Woche fast nichts, bis sie gewohntes Muster in den Partymodus verfällt, so nach dem Motto, was du kannst, kann ich schon lange.
Ja, so Pseudorache. Und Felix ist derjenige, dem es nach ein paar Wochen auch unendlich leid tut. Er vermisst sie und will sie eigentlich auch wieder zurück. Aber wir sind ja hier im Machtkampf, sie lässt ihn zappeln. Offiziell sind sie nicht wieder zusammen, verbringen aber Zeit miteinander und haben auch Sex.
Bombe. Und auf Felix Geburtstag, Katharina ist auch da, erzählt sie auch seinen Freunden, dass sie nicht wieder zusammen sind und flirtet vor seinen Augen mit anderen.
Also mit den Jungs, auf die sie eigentlich immer so eifersüchtig waren.
Ja,
ne?
Genau. Sie macht es meiner Meinung nach, um ihm da so einen Stachel reinzutreiben. Ja, schau mal, ich kann auch, was du kannst.
Ja, und das bringt wiederum ihn auf die Palme und der Geburtstag endet, wie kann es anders sein, in einem Desaster. Als Katharina nämlich schon zu Hause ist, hat Felix ein Tête-à-Tête. Mit einem Mädel, das auch auf seiner Party war.
Und Katharina bekommt es raus, weil sie nämlich am nächsten Morgen mit Frühstück vor seiner Haustür steht. Denn eigentlich hatte sie sich jetzt überlegt, sie wollte ihm jetzt doch sagen, dass sie doch wieder offiziell mit ihm zusammen sein möchte. Und sie möchte es so gerne wieder probieren. Also da steht sie jetzt mit ihrer Tüte voll
Frühstück.
Semmeln.
Genau.
Also Mütchen.
Also wir stellen fest, die beiden haben es nicht so mit Synchronität. Felix macht die Tür nicht auf. Und Gott sei Dank hat Katharina noch keinen Schlüssel zu seiner Wohnung, weil sonst wäre es nämlich ganz schön unangenehm geworden mit dem Chick in seinem Bett.
Ja.
Chick in wir erfahren Bett. Heute Dinge von Markus, die finde ich richtig nice.
Ja.
Also Katharina steht vor der Tür, klingelt und keiner macht auf.
Mhm.
Aber dann hört sie eine weibliche Stimme in der Wohnung. Darauf klingelt sie dann Sturm, hämmert an die Tür und nichts passiert. Und sie setzt sich dann in ihr Auto vor die Haustür und nach geschlagenen 5 Stunden, also wahrscheinlich warst du mit deinem Busch da besser dran, kommt eine junge Frau aus diesem Mehrfamilienhaus, von der sie glaubt, das könnte sie sein.
Und was macht Katharina? Ein Foto. Und dann, die Frau ist weg, geht sie nochmal hoch in die Wohnung, hämmert wieder, bimmelt und diesmal öffnet Felix.
Genau. Und er ist total ehrlich. Er sagt zu ihr, ja, was erwartest du denn? Ich denke, wir sind kein Paar mehr. Das hast du doch gestern allen auf meiner Party erzählt. Und du hast mit allen rumgeflirtet. Was willst denn du eigentlich? Völlig verständlich, seine Perspektive.
Katharina antwortet gar nicht. Stattdessen rast sie wie von einer Tarantel gestochen durch die Wohnung, packt alle ihre Habseligkeiten, sind nicht so viele, ein paar T-Shirts und eine Zahnbürste, packt also alles zusammen und sagt, von dir will ich gar nichts mehr.
Aber, 3 Monate später kommen sie wieder zusammen. Und diesmal ziehen sie auch zusammen. Das alles hat mir Katharina praktisch bei der ersten Sitzung erzählt.
Also wir haben zurückgespult und haben euch das jetzt retrospektiv erzählt.
Genau, später erzählt der Felix das auch so, weil der kommt ja auch noch dazu. Aber das Tragische ist, dass die beiden, bevor sie wieder zusammengekommen sind, nicht über die Gründe ihres Verhaltens gesprochen haben. Naja, wie es halt oft so ist, jetzt sind wir wieder zusammen, alles ist wieder gut, tralalala. Und ihr könnt euch wahrscheinlich denken, jetzt wird's noch verrückter.
Der Ring im Klo.
Erstmal ist alles toll, beide wohnen zusammen, sind erstmal happy, bis die alten Muster dann wieder aufploppen. Felix will alleine ausgehen, alleine auch mal ein paar Tage Urlaub machen und Katharina fühlt sich angeschossen wie ein Reh und macht eine Szene nach der anderen.
Es ist Silvester, beide feiern mit Freunden in einer Bar, alle haben ganz viel Spaß, bis der ein Loch bekommt, weil sich Felix für Katharinas Geschmack viel zu lange mit einer sehr attraktiven Frau unterhält.
Es ist schon 2 Uhr nachts. Alle haben ein Sitzen, was ja solche Situationen immer verschärft, wissen wir ja auch. Und da will Katharina dann mit ihm reden. So hat es mir geschildert, dass sie ihn auf die Straße gezogen hat. Sie macht ihm Vorwürfe, wird laut, rennt danach auf die Damentoilette, er hinterher, voll des Drama, sie weint, schmeißt den Ring, den er ihr erst zu Weihnachten geschenkt hat. Also kein Verlobungsring, einfach nur ein Liebesring ins Klo. Er fischt ihn wieder raus, sie schmeißt ihn dann nochmal über die Straße. Dann landet er für immer verloren in einem Gulli und die besagte Frau, um die es ging, hatte die Party längst verlassen.
Genau, Felix war es wieder zu bunt, der zieht aus für ein paar Tage zu seinem Freund, aber er kommt wieder.
Wieder.
Hatten wir schon ein paar Mal, ja. Hin und her, so ist es.
Was sagt denn der Felix, du hast ihn ja später getroffen, hat er mit dieser besagten Frau geflirtet, also gab es irgendwie einen Ansatz für, also es gibt keinen Ansatz für diese ganze Szene, aber so ein bisschen war es blöd?
Ja, er sagt, ja, er hätte schon ein bisschen geflirtet, wie man halt mal so flirtet, aber nicht mehr. Und er war einfach so sauer, weil Katharina über alle Maßen ausgerastet ist. Also ihr Verhalten war völlig überzogen und unangemessen.
Ganz kurz, weil das Ganze so ein Hin und Her ist. Nochmal kurzes Resümee.
Na klar. Also, sie lernen sich wegen der Deutschen Bahn kennen, dann kommt die erste Trennung, weil er was mit seinen Freunden machen will, da wo immer diese Mädels am Start sind oder die da drüber reden auf jeden Fall. Und dann will er sie zurück, sie ziert sich, flirtet mit allen auf seinem Geburtstag. Er hat Sex mit einer anderen Frau, weil sie sind ja schließlich nicht mehr zusammen. Und dann kommen sie wieder zusammen, ziehen zusammen, erst alles gut, dann kommt Silvester. Klingt kompliziert, ist kompliziert. Ist es denn kompliziert, Andrea?
Bei denen ist es mega kompliziert. Ja, also grundsätzlich finde ich es nicht. Aber Markus, ich gebe dir recht, bei denen ist es, ja, also ich will jetzt nicht bewerten, aber so eine Mischung aus Irrenhaus und Kindergarten fällt mir da jetzt schon ein.
Zunächst. Kindergarten höre ich auch daraus, ja.
Ja, jedenfalls ist Silvester auch der Auslöser, warum beide bei mir landen. Also nach dieser ganzen Geschichte, der Ring liegt im Gulli. Und es ist eine Freundin von Katharina, die sagt, ihr geht jetzt zu einer Paartherapie. Das ist ja furchtbar, so kann es ja mit euch nicht weitergehen. Sie sind zu dem Zeitpunkt, wo sie zum ersten Termin kommen, auch wieder offiziell zusammen und wohnen auch wieder zusammen. Aber der Ring, wie gesagt, ist
im Gulli
versenkt. Mhm. Genau.
Und dann sitzt ihr so da und dann?
Und sie und ich, ne?
Erstmal. Und dann genau. Kommt er ja irgendwann dazu,
und dann,
ne?
Habe ich auch Felix kennengelernt später. Und ein netter, reflektierter Typ, viel Humor, offen. Er liebt seine Katharina für so vieles, sagt er. Sie ist so lustig und intelligent und er findet sie auch hübsch. Und eigentlich ist sie seine Traumfrau, wenn da nicht diese schreckliche, notorische Eifersucht wäre. Das sagt er.
Na klar. Genau, und sie sagt, dass sie nur eifersüchtig ist, weil der Felix sie schon so oft verletzt hätte. Andrea, welcher von den vier Eifersuchtstypen ist sie denn jetzt? Begründet, also, unbegründet, pathologisch oder?
Erlernt.
Genau,
also die, erlernt. Die ich da mal so eingeklasse.
Sie würde ja selber von sich sagen, sie wäre erlernt, richtig?
Ja, also wir haben das tatsächlich in Einzelsitzungen rausbekommen, aber dazwischen sind noch Dinge passiert, die ich selbst mit 20-jähriger, über 20-jähriger Berufserfahrung bis dato echt noch nicht so gehört habe.
Kurze Werbung.
Wisst ihr eigentlich, was wir machen, während wir den Podcast hier aufzeichnen?
Wir trinken Wein.
Und zwar nicht zu wenig.
Prost.
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 Aber alkoholfreien Wein. Ganz ehrlich, ich habe schon wirklich viele, viele probiert, aber die schmecken wirklich zum Teil scheußlich. Ich habe sie tatsächlich teilweise weggekippt. Dann trinke ich lieber Wasser, habe ich mir gedacht.
Und dieser Wein ist wirklich richtig gut. Und Markus und Indra haben mit mir eine Blindverkostung gemacht. Mhm. Und ich habe es echt nicht gecheckt, dass es alkoholfreier Wein ist.
Mhm. Der heißt Frank und Frei, Komma nix, von der Winzergruppe Frank und Frei. Und es sind 13 fränkische Weingüter, die sich zusammengetan haben und diesen Wein herstellen. Made in Deutschland, es gibt alkoholfreien Weißwein und es gibt einen Rosé Prosecco, einen Secco.
Und warum schmeckt dieser Wein so sensationell und andere alkoholfreie so grauenhaft?
Weil er sehr aufwendig hergestellt wird, wie ein normaler Wein. Und im Nachgang wird mit einem sehr teuren Verfahren, das es erst seit kurzem gibt, dem Wein der Alkohol wieder entzogen.
Keine Panscherei, es muss von vornherein ein hochqualitativer Wein sein und dann funktioniert es auch. Probiert es einfach aus, ihr werdet wirklich begeistert sein.
Es gibt so viele Situationen, wo man was trinken möchte, aber nicht kann, weil man Auto fahren muss, so wie ich heute noch. Und ihr kennt die Diskussion bei den Paaren, fährst du oder fahr ich, braucht ihr alles nicht mehr.
Und wie kommt man ran an den edlen Tropfen? In den Shownotes gibt es einen Link, der heißt die Paarflüsterei und da kommt ihr auf den Shop.
Frank und Frei, nix heißt der von der Winzergruppe Frank und Frei. Probiert's aus. Geiles Zeug, schmeckt wirklich gut. Unsere Empfehlung.
Wenn dein Partner eifersüchtig ist, wie geht man damit um?
Andrea, wie würdest denn du jetzt vorgehen? Wie könnten jetzt zum Beispiel unsere Zuhörerinnen und Zuhörer der Frage nachgehen, warum mein Partner so eifersüchtig ist? Hast du da ein paar Tipps, die jeder vielleicht auch so anwenden kann?
Also ja, ich sag jetzt einfach mal, was mir spontan so einfällt. Und zwar finde ich ganz, ganz wichtig, dass man sich auch selber fragt, bin ich eigentlich bereit und tue ich das, dass ich meinem Partner auch eine gewisse emotionale Sicherheit oder vielleicht auch nur eine äußere Sicherheit vermittle? Also ich sage immer, wenn ich jetzt zum Beispiel heute 5 Stunden bei euch bin und ich sage einfach nichts und bin einfach nicht zu Hause, das finde ich eine partnerschaftliche Unfairness, sage ich mal so. Und du, ich bin heute übrigens bei Markus und Indra, das ist doch einfach nur eine kleine Ansage, die doch auch dem anderen, ah ja, okay, danke für die Info oder alles gut. Das ist ja keine Rechtfertigung, sondern es ist ja einfach, ich sehe dich, ich möchte, dass du auch weißt, was ich tue oder nicht tue. Das finde ich wichtig. Ich finde es auch schön, wenn mir mein Partner ab und zu mal schreibt, wo er ist oder ich gehe jetzt mit den Jungs weg, hören uns erst wieder später oder wenn du schläfst oder was auch immer. Das finde ich zum einen eine Idee und zum anderen, wenn der Partner wirklich sich da nicht beruhigen lässt oder wenn man merkt, Mensch, irgendwie, dann würde ich ihn fragen, was ist da bei dir los und was brauchst du eigentlich, um dich vielleicht auch sicherer zu fühlen?
Was brauchst du eigentlich, ist eine ganz, ganz schöne Frage, die ich, glaube ich, noch nie gestellt habe.
Genau.
Was brauchst du eigentlich?
Aber ich bin jetzt natürlich auch nicht so eifersüchtig. Aber ich finde auch die Frage gut.
Aber du kannst sie ja in allem verwenden, Markus.
Das ist eine schöne Frage.
Ein Allrounder, wenn man das so sagen
darf. Ja, genau. Was brauchst du denn eigentlich, damit du nicht eifersüchtig sein musst? Das ist eine super Frage.
Vor allem ist der andere dann auch im Zugzwang, er muss sich ja jetzt Gedanken machen.
Ja genau, aber die Konsequenz aus der Frage heißt ja dann, wenn du jetzt erzählst, das kommt, weil ich schon mal betrogen worden bin, dann heißt es ja auch, muss die nächste Frage sein, und was kann ich tun, damit du dich besser fühlst?
Genau.
Wenn dein Partner eine Magenverstimmung hat, dann stehst du ja auch hin und sagst, was kann ich jetzt für dich tun, damit du dich besser fühlst? Also, das wäre doch ganz gut.
Ich empfinde es als einen normalen partnerschaftlichen Umgang.
Der Notfall Emergency Call. Also Status der Paartherapie zu dem Zeitpunkt, wir kommen zurück zu unserem Pärchen. Mhm. Du triffst dich zu dem Zeitpunkt gerade nur mit der Katharina, um ihrer Eifersucht auf die Spur zu kommen. Also woher kommt das eigentlich?
Ja.
Nach ein paar Treffen wollt ihr, so habt ihr das ausgemacht, euch dann wieder zu dritt treffen, also mit dem Felix.
Mhm. Genau, aber es kommt ein bisschen anders, weil es ist der Felix, der mich dann anruft und sagt, kann ich kommen, es ist ein Notfall.
Ja super, und der sitzt dann bei dir? Also auch cool, dass du das so schnell möglich machen kannst, weil emotionale Notfälle sind genauso Notfälle.
Sind Notfälle.
Nur bei mir.
Notfälle.
Und der Felix fuchtelt mit seinem Handy vor dir rum und zeigt dir, dass jemand eine Spy-Software auf seinem Handy installiert hat. Das ist schon krass. Spy-Software ist eine Software, die alle Aktionen, die auf so einem Handy passieren, von außen mitlesbar machen. Also das heißt, man kann dann sehen, was der für Nachrichten bekommt, wen der anruft,
WhatsApp,
alles
wo die
Mögliche.
Person ist, alles. Genau. Es ist so, als hättest du das Handy vom Felix, quasi.
Ja.
Ne?
Krass.
Ja, fand ich auch. Und mittlerweile habe ich das übrigens öfter mal, dass ein Partner den anderen überwacht, quasi E-Mails mitliest, das Handy checkt. Aber zu dem Zeitpunkt, weil der Fall ist ja schon fast 10 Jahre alt, habe ich das echt zum ersten Mal gehört.
Und was hast du dann gemacht?
Ich habe geguckt wie ein Auto. Also wirklich, ich habe gedacht, was ist das denn?
Ja.
Mhm. Und krass. Dann, also völlig, wie geht denn sowas? Und dann habe ich mit dem Felix besprochen, wie er das jetzt mit seiner Katharina klären soll, weil wir wussten ja damals bei dem Termin nicht, was wirklich dahinter steckt, beziehungsweise ob sie es auch wirklich ist. Also rein theoretisch, nicht? Praktisch war es wahrscheinlich schon.
Und Spy-Software war vor 10 Jahren ja auch völlig neu.
Genau.
Ne?
Und dann habe ich einen befreundeten Detektiv kontaktiert, den ich kenne. Und der hat mich da mal so ein bisschen informiert, was technisch alles so möglich ist. Und demnächst werdet ihr auch in dem Podcast viel hören über diesen Detektiv. Ich will nicht zu viel verraten, aber schon mal ein kleines Vorgeschmäckle auf
ein
unseren
kleiner
Super
Teaser.
Detektiv. Der ist wirklich genial.
Ja, der genau. Kommt noch.
Der Felix ist nämlich Vertriebler bei einem Autohersteller und kein Geheimagent.
Ja.
Also ist ziemlich wahrscheinlich, wer ihm die Spy-Software da auf sein Handy geladen hat, oder? Wahrscheinlich war es nicht irgendeiner seiner Kollegen.
Ich kenne mich überhaupt nicht aus, technisch, was sowas betrifft. Ich wüsste jetzt gar nicht, wie ich das anstellen sollte. Also heute schon kann man ja googeln und so, aber damals, ne, auch nochmal 10 Jahre zurück. Andererseits denke ich mir, wenn man sehr, sehr eifersüchtig ist, entwickelt man vielleicht auch enorme Energie und Kreativität.
Man sitzt in Büschen.
Ja, das sieht so aus.
Naja, der Busch ist ja noch einfach. Da sitze ich einfach rein, aber für das brauchst du ja schon auch Know-how. Irgendwie, wie kriege ich das darauf? Wann kriege ich es darauf, überhaupt auf so eine Idee zu kommen? Und so.
Aber ein Aspekt ist natürlich krass, weil das ist erstmal strafbar. So geht's mal los. Mhm. Du kannst dich einfach, auch wenn es dein Partner ist, den kannst du nicht einfach ausspionieren. Der hat genauso ein Recht auf Privatsphäre und das ist rechtlich da ganz klar definiert. Ich habe mal nachgeschaut, man muss als Privatperson mindestens mit hohen 4-stelligen Bußgeldstrafen rechnen.
Also ich habe zum Felix gesagt, das hilft alles nichts. Er muss nach Hause fahren und muss das ganz offen mit ihr besprechen.
Und dann?
Ja, am nächsten Morgen, ich komme gerade in die Praxis, oben an, 1. Stock, sitzt sie auf der Treppe weinend, plötzlich die Katharina und dann habe ich sie erstmal beruhigt, habe sie natürlich reingebeten und habe sie dann gefragt, was los ist und dann hat sie mir gesagt, ja, sie war's. Dass sie einen Scheiß gebaut hat und das wüsste ich ja schon, weil er war ja bei mir mit dieser Software und tatsächlich hat ihr ein Kunde aus ihrem Friseursalon dabei geholfen, also einer, der sich da auskannte, weil…
Na gut, beim Friseur spricht man viel und anscheinend auch darüber.
Das ist auch so eine Art Therapeut, der Friseur.
Ja, ja, ja.
Mhm, genau.
Aber es ist schon crazy, ne? Also sie sucht dich auf, ne? Als allererstes, wir spielen nochmal zurück, wegen des Eifersuchtsproblems. Mhm. Ihr seid jetzt gerade im Prozess, rauszufinden, woher ihre Ängste kommen. Und dann kommt sowas?
Ja, Und das zeigt ja auch, dass ihre Eifersucht also so tief verwurzelt ist, als sie sich selbst auch eingesteht. Also das war für mich auch echt so ein Aha-Moment. Da habe ich mir gedacht, nee, also das ist alles nicht im grünen Bereich.
Aber der Felix hat wieder erwartend toll reagiert, anders als früher. Weil er holt sie bei dir ab, nimmt sie in den Arm und sagt, alles wird gut. Ich finde ihn ein cooler Typ. Und der hat auf jeden Fall sich da schon verändert und vielleicht mittlerweile was verstanden. Weil er hat ja vorher immer dagegen gehauen.
Ja. Die beiden kommen, mittlerweile übrigens sind sie verheiratet und haben Kinder, immer mal wieder bei mir vorbei. Und es ist echt eine nette Geschichte eigentlich. Und heute geht es noch selten oder nur noch ganz selten um ihre Eifersucht. Das haben die ganz gut in den Griff bekommen. Und die kommen heute, wie es viele Paare machen, eher so prophylaktisch. Also sie besprechen manchmal so Dinge, da geht es dann um unsere Rollen als Eltern, die ganzen Konflikte mit den Kindern oder eben, wie kommunizieren wir besser. Also die beiden machen da so eine Art, tja, Sportprogramm für ihre Beziehung sozusagen.
Was ich unglaublich finde und ganz ehrlich, Andrea, würde ich auch machen, wenn wir dich nicht jede Woche hier bei uns sitzen hätten.
Das ist nämlich mein Nebenjob.
Das ist auch Therapie für uns.
Genau. Ja.
Aber was war deren Weg, Andrea?
Ja, wir haben viele Sitzungen gehabt, auch gemeinsam mal mit ihm. Und ursächlich sieht es wohl so aus, dass in ihrer Kindheit, also ist eigentlich wieder mal ganz einfach, sie Einzelkind, erst ihre Eltern haben sich getrennt und ihre Mama hat dann nochmal mit einem anderen Mann ein Baby bekommen. Und ihr Leben lang, auch heute noch, fand sie, dass ihr kleiner Bruder immer die Nummer eins war. Und natürlich auch bei dem zweiten Mann war das natürlich das leibliche Kind sie nicht so, ja. Also sie hat so ein ganz tief verankertes Gefühl von, ich bin nicht wichtig oder zweitrangig und so diese Richtung. Und vor Felix hatte sie tatsächlich auch eine Beziehung, in der sie ebenfalls betrogen wurde und hat dieses Gefühl, ich bin nicht gut genug, eben noch verfestigt. Also das hat es einfach nochmal offensichtlich gebraucht, dass sie da richtig an diese Gefühle gekommen ist. Und dann kam der Felix, der mit seinem Verhalten aus ihrer Sicht ihr den Grund gegeben hat oder auch die Legitimation, dass sie ihn kontrollieren muss, weil sie eben diese schlimmen Gefühle nicht weiter in ihrem Leben haben wollte. Sie wollte das nie wieder fühlen. Und dass natürlich die Art und Weise, wie sie es gemacht hat, eine Katastrophe war, das habe ich auch gesagt, da gibt es eine absolute Grenze und sie ist einfach völlig über diese Grenze hinweg. Und das hat er ihr auch gesagt.
Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, wir fragen uns jetzt alle, setzt da nicht irgendwann mal der normale Menschenverstand ein? Also bevor ich meinem Partner eine Spy-Software aufs Handy lade, muss ich doch vielleicht mal drüber nachdenken, ob es nicht vielleicht gesünder ist, mich zu trennen, oder? Auch aus Selbstschutz.
Mei, Indra, jetzt haben wir schon so viele Folgen gemacht und wenn es um Emotionen geht, also gerade um Verletzungen oder Kränkungen, dann habe ich schon so viel erlebt. Wenn Menschen, die verletzt sind, sind zu allem fähig.
Dann setzt der normale Menschenverstand fast immer aus.
Ja.
Aber schön, dass du den beiden helfen konntest. Und liebe Hörerinnen, liebe Hörer, vielleicht geht's euch ja ähnlich oder ihr kommt in so eine Situation. Und was ich heute mal wieder gelernt habe, fragt nach der Geschichte deines Partners. Darin liegt dann oft die Antwort und die Erkenntnis, wenn jemand grundlos sehr, sehr eifersüchtig ist, und das ist der Knackpunkt, dann fühlt er sich immer klein.
Und ich finde, der Satz dieser Folge ist, was brauchst du, um dich besser zu fühlen?
Ja, und es ist auch eine sehr, sehr schöne partnerschaftliche Intervention, wenn ihr mich fragt. Ich finde die sehr, sehr fürsorglich, hast du vorher gesagt. Das finde ich sehr treffend, das Wort. Genau. So, und wir hoffen, dass ihr nicht in der Rolle von Katharina seid und danken fürs Zuhören. Und bis zur nächsten Woche.
Bis nächste Woche Dienstag. Und wenn ihr uns schreiben wollt, macht es gern über Instagram. Paarflüsterei mit UE, da findet ihr uns.
Wenn euch unser Podcast gefällt, dann freuen wir uns richtig, wenn ihr den abonniert. Oder also auch
richtig, richtig.
So richtig, richtig. Oder auch gern mal eine Bewertung da lasst. Bis nächsten Dienstag.